Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein.
Der Preis für den unverständlichsten Satz im feinsten Bürokratendeutsch geht heute an.
Wir wollen die Bahn nicht zerschlagen, aber wir wollen eine selbstständige, gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft innerhalb des integrierten Konzerns errichten.
Verkehrsminister Volker Wissing, habt ihr da gehört? Worum geht's? Die Deutsche Bahn braucht ganz dringend Reformen, habt ihr vielleicht auch schon mal bemerkt. Und jetzt gibt's einen Vorschlag von der Monopolkommission, die Bahn zu zerschlagen oder eher gesagt aufzuspalten. Diese Vorschläge und was das für uns Bahnfahrende heißen würde, schauen wir uns gleich genauer und hoffentlich ein bisschen verständlicher an. Und wir gehen der Frage nach, wie viel ist ein Katzenleben wert? Dazu gibt es nämlich heute in Frankreich ein Urteil.
Also grundsätzlich ist es so, dass Tiere tatsächlich in Sachen zugeordnet werden. Das heißt, wenn es um Schadensersatzansprüche geht, gilt da natürlich, was ist das Tier wert?
Das sagt Rechtsanwältin Suzanne Beaucon. Aber da hat sich mittlerweile auch was geändert, also was diese Auffassung angeht. Auch das eins unserer Themen heute. Am Dienstag, dem 4. Juli. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, eine Sache ist klar.
Wir brauchen dringend eine Runderneuerung unserer hochgenutzten Korridore, um wieder pünktlicher fahren zu können.
Das sagt Verkehrsminister Volker Wissing. Er weiß, dass es bei der Bahn überhaupt nicht läuft. Nur wie genau man die ganzen Verspätungen, Zugausfälle jetzt genau in den Griff kriegen soll, das ist noch nicht so ganz klar. Der Chef der Monopolkommission, das ist ein Gremium, das die Bundesregierung berät, der hat jetzt Folgendes vorgeschlagen. Er hat gesagt, die Deutsche Bahn, die solle zerschlagen bzw. aufgespalten werden. Was das heißen könnte, darüber habe ich mit Christian Böttger gesprochen. Er ist Verkehrsökonom an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herr Böttger, können Sie möglichst einfach kurz erklären, was der Vorschlag der Monopolkommission ist und was sich dadurch ändern würde?
Also heute ist es ja so, dass die DB sowohl Eigentümer der Infrastruktur ist, als auch ein großer Betreiber. Das ist also etwa so, als wenn eben Volkswagen gleichzeitig die Autobahn gehören würde. Mhm. Und es gibt Regeln, die eigentlich sicherstellen sollen, dass alle mit gleichem Recht die Infrastruktur nutzen können. Aber es gibt immer wieder Zweifel daran, dass die Regeln eingehalten werden. Zudem wird immer gesagt, dass die Deutsche Bahn eben Geld aus der Infrastruktur abzieht und damit andere Geschäfte eben finanziert, die ihr wichtiger sind, also zum Beispiel diese Auslandsaktivitäten. Darum geht es also in dieser Debatte. Und es ist seit vielen Jahren der Vorschlag im Raum, dass man sagt, wir schaffen eine getrennte Gesellschaft nur für die Infrastruktur und eine Gesellschaft für die ganzen Fahrgesellschaften. Viele andere Länder haben das so gemacht, also die Niederlande, Dänemark, Schweden, England, haben also alle eine solche Struktur. Es war auch in der Bahnreform so angelegt. Der Bundesrechnungshof, die Monopolkommission, die CDU, die FDP, die Grünen sind eigentlich alle Befürworter. Und die Monopolkommission hat jetzt also diesen eigentlich im Raum stehenden Vorschlag nur noch mal wieder bekräftigt.
Nochmal bekräftigt. Was würde sich, wenn das so stattfinden würde, was würde sich der für mich als Bahnfahrerin ändern? Also was ist das Ziel des Ganzen?
Das Ziel ist es, mehr Wettbewerb auf die Schiene zu bekommen. Also Sie würden es als Fahrgast nur indirekt merken. Aber die Hoffnung wäre, dass dann zum Beispiel mehr Firmen bereit wären, im Fernverkehr zu fahren. Wir haben ja zurzeit nur einen Wettbewerber im Fernverkehr, dass es dann vielleicht ein paar mehr wären, dass wir ein paar mehr hätten, die im Regionalverkehr als Wettbewerber antreten würden und dass darüber die Qualität besser und die Preise günstiger würden.
Okay, also weniger Verspätung, weniger Ausfälle, günstigere Preise im Idealfall. Ja. Jetzt hat Volker Wissing gesagt, wir wollen, die Deutsche Bahn soll nicht zerschlagen werden. Unterscheidet sich dieser Vorschlag der Monopolkommission jetzt nochmal von den Plänen der Ampelregierung? Weil die will ja, Sie haben es auch schon gesagt, ab 2024 sowohl eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft schaffen. Also unterscheidet sich das nochmal?
Ja. Also diese gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft, das war ein Kompromiss im Koalitionsvertrag. Wie gesagt, die Grünen und die FDP wollten eigentlich mehr. Die SPD möchte möglichst keine Reformen bei der Bahn. Und man hatte sich auf diesen etwas wolkigen Kompromiss geeinigt. Diese Infrastrukturgesellschaft, die gemeinwohlorientiert sein soll, die wäre weiterhin Teil der DB AG. Und man hat nicht gesagt, wie es ausgestaltet ist. Und derzeit wird gerade darum gerungen, in der Bundesregierung, wie das konkret ausgestaltet ist. Und es zeichnet sich also ab, dass also sich die SPD durchsetzen könnte, die sagt, da gibt es ein neues Türschild und sonst ändert sich nichts. Und man könnte auch eben, und auch das hat die Monopolkommission eigentlich angeregt, dass etwas weitermachen. Zum Beispiel, dass man sagt, wir haben ein separates Management. Es gibt keine automatische Gewinnabführung mehr. Zurzeit werden ja die Gewinne der Infrastruktur an den Konzern abgegeben und dann im Konzern irgendwie verwendet. Und dass man das eben stoppen will, und das ist der Punkt, um den er jetzt kämpft. Aber das, was die Bundesregierung jetzt verhandelt, ist viel weniger als das, was die Monopolkommission eigentlich für richtig hält. Aber man hat ihm gesagt, na gut, es wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man das zumindest so ausgestalten würde, dass man die Infrastruktur innerhalb des Konzerns zumindest ein bisschen rausschneidet. Und wie gesagt, die Gegenposition ist die, dass man sagt, wir ändern gar nichts und machen nur neue Türschilder.
Was halten Sie jetzt am realistischsten, wer sich da am Ende durchsetzt? Also dieser Vorschlag der Monopolkommission, die berät ja auch nur die Bundesregierung. Am Ende muss es dann ja die Ampelkoalition entscheiden. Was glauben Sie, was am Ende bei rauskommt?
Die Vorschläge der Monopolkommission sind in den letzten Jahren ja nie beachtet worden. Ja, und also es gibt also das DB-Management, dazu gehört die Gewerkschaft EVG und die SPD, die also sehr stark eben eigentlich keine Reformen wollen bei der Bahn. Und ich fürchte, dass die sich also auch diesmal durchsetzen werden und dass also diese Chance vertan wird, jetzt also mal in die Reform einzusteigen. Und wenn man sich den Zustand anguckt, sind aus meiner Sicht eben Reformen also dringend geboten. Und das Einzige, was da eben als Vorschlag kommt, ist eben, der Bund soll uns mehr Geld schicken und dann wird alles gut.
Die Monopolkommission hat vorgeschlagen, den Konzern Deutsche Bahn aufzuspalten. Was das für uns als Bahnfahrende bedeuten würde, das hat uns Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin erklärt. Ganz herzlichen Dank, Herr Böttger.
Sehr gern, schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutlich über 20 Grad, zum Teil auch über 30 Grad. Die nächsten Tage werden warm in Deutschland und vielerorts ist es auch jetzt schon wieder richtig trocken. Und vielleicht habt ihr ja in eurer Straße auch schon die ersten Anwohnerinnen und Anwohner gesehen, die mit Gießkannen bewaffnet ausrücken, um die Bäume draußen zu gießen oder die Hecken, so wie Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team das auch schon gemacht hat. Martin, vor allem junge Bäume brauchen wahrscheinlich ein bisschen Hilfe, wenn es trocken ist. Wie viel Wasser muss ich denn einem neuen Baum in der Straße geben, damit er wirklich was davon hat?
Also es gibt ja diese handlichen Wasserkannen, nenne ich die mal, für den Garten, die ungefähr so 10 Liter Volumen haben. Gibt es natürlich auch größer, aber bleiben wir mal bei den 10 Litern. Da musst du ungefähr 8 bis 10 Kannen, also 80 bis 100 Liter, um den jungen Baum verteilen, damit er richtig satt gewässert wird.
Das ist viel, oder?
Ja, Bäume gießen hat auch durchaus was Meditatives und was von Sport.
Ja, 80 bis 100 Kilo trägt man dann einfach mal durch die Gegend. Rechnen kann ich.
Ich habe auch nochmal an allen Fingern nachgezählt.
Toll.
Es stimmt.
Wie oft muss ich diesen Baum denn dann gießen?
Also, du musst ihn jetzt nicht täglich gießen. Das ist überhaupt nicht nötig, damit er platt ausgedrückt nicht totgegossen wird, weil du sagtest, es ist eine ganz schöne Wassermenge. Einmal in der Woche reicht erstmal, wenn es wirklich knackig warm und heiß ist und er nicht ohnehin von der Stadt versorgt wird. Und dann das ganze Erdreich richtig schön tränken, nicht immer nur an eine Stelle gießen. Das ganze Umfeld muss nass sein. Das ist wichtig, weil die Wurzeln müssen in die Tiefe gelenkt werden. Also lieber mal die umliegende Erde richtig mit durchtränken, damit die Wurzeln auch einen Anreiz haben, in die Tiefe zu wachsen und sich dann eben in den folgenden Jahren tiefer liegenden Wasserspeicher zu erschließen, damit das Gießen irgendwann mal nicht mehr nötig ist.
Ich bin ja meistens faul. Ich gieße dann an einer Stelle, baller da alles rein und dann fertig. Aber gut.
Und dann wundert sich, dass die Füße nass sind.
Ja, mache ich jetzt nicht mehr. An so vielen jüngeren Bäumen sind ja oft auch diese Gießsäcke angebunden. Ne? Machen die Sinn?
Ja, also diese Wassersäcke haben einen großen Nutzen für junge Bäume, sagt Christian Hönig, Baumschutzexperte des BUND. Aus seiner Sicht bringen die Säcke nämlich das Wasser genau dahin, wo es ein junger Baum zum Start benötigt.
Eben gerade, weil da kommt das Wasser dann direkt über den Wurzelballen. Das ist circa so einmal groß, ist der Wurzelballen, wenn die gepflanzt sind, und viel mehr Wurzeln haben die nicht. Und die Wassersäcke liefern das Wasser genau dorthin ab. Aber ich würde Wassersäcke nicht länger empfehlen als für Bäume 3 bis 5 Jahre nach der Pflanzung, weil die Wassersäcke geben halt auch nur das Wasser sehr oberflächennah ab, weil es halt immer nur so in kleinen Tröpfchen kommt und das geht da auch nicht in die Tiefe.
Also alternativ wird ja auch von den Städten so ein Gießrand um neue Bäume gesetzt. Hast du vielleicht schon mal gesehen, ist optisch so eine Plastikkante, die so aus der Erde rausragt, die rund um den Baum gezogen ist. Dadurch entsteht so eine Art Wasserbehälter und der Vorteil ist, dass das Wasser eben sehr breit um die Wurzel herum angegossen werden kann, wenn man es denn da verteilt und eben nicht nur entlang des Stamms fließt oder an einer Stelle.
Den Wink habe ich verstanden.
Der war auch so gemeint, ja.
Sollte ich denn auch alte Bäume gießen?
Also in der Regel haben sich die alten Bäume schon an dem Standort etabliert, sonst wären sie schon vorher eingegangen, sind gut angewachsen. Wenn sie mehrere Jahrzehnte alt sind, dann haben sie sich dem Boden eigentlich schon so weit erschlossen, dass sie auf viele Wasserquellen in irgendeiner Form zurückgreifen können. Und deswegen sind es eher die jüngeren und die mittelalten Bäume, die am ehesten Hilfe bekommen. Die alten Bäume sind da so ein bisschen aus dem Fokus raus. Dabei sind sie ehrlicherweise extrem wichtig für das Klima in der Stadt.
Weil sie natürlich auch Schatten spenden.
Das auch, aber weil sie auch wirklich viel aktiv gegen die Hitze tun. Die verdunsten nämlich über ihre Blätter Wasser und das regelt dann wiederum das Mikroklima in der jeweiligen Straße. Der Standard hat mal ausgerechnet, wie groß die Kühlwirkung von Linden ist und wie sehr das mit dem Alter dann auch nochmal steigt. Eine 20 Jahre alte Linde verdunstet über ihre Blätter Wasser im Volumen von 32 Badewannen. Bei einer 80 Jahre alten Linde, also die viermal so alt ist, sind es aber schon 320 Badewannen. Also die zehnfache Kühlwirkung. Noch deutlicher, ein junger Baum kühlt wie 21 Kühlschränke und ein alter wie 208 Kühlschränke demnach.
Wow. Also das ist schon ein krasser Unterschied.
Finde ich auch, ja. Weil man ja auch immer denkt, da kommt ein neuer Baum hin, dann ist das 1:1 ersetzt. Ist nicht.
Nein.
Ja, es verdeutlicht halt auch nochmal, dass alte Bäume halt einfach stehen bleiben müssen. Nur eben alte Bäume gießen, wenn es trocken ist, ist halt sehr, sehr schwer. Mhm. Grob müsstest du ungefähr einen Umkreis um den Stamm ziehen, der ungefähr der Breite der Baumkrone entspricht.
Okay.
Und dann da Wasser gießen. Aber in den meisten Städten steht dann da ein Auto oder es ist eine Straße asphaltiert oder ein Bürgersteig. Also da ist gar nicht die Fläche, um das zu gießen. Insofern muss man darauf verzichten.
Was passiert denn eigentlich in Städten, die jetzt schon ihre BürgerInnen dazu aufrufen, dass sie Wasser sparen sollen? Werden da Bäume auch noch gegossen oder sollten die da noch gegossen werden?
Also grundsätzlich übernehmen das die Städte eigentlich auch selber, wenn sie einen Baum gepflanzt haben. Das sollte man denen dann überlassen. Überall dort, wo BürgerInnen aufgefordert sind, mit Wasser sparsam umzugehen, sollten sie es doppelt und dreifach in den Händen der Städte lassen. Der Landkreis Göttingen hat zum Beispiel die Wassernutzung momentan schon eingeschränkt. Ich habe heute mit der Stadt Göttingen telefoniert und die haben mir mitgeteilt, alle Neupflanzungen werden von uns weiter gegossen, damit die nicht eingehen und wir in Zukunft auch was von den Bäumen haben.
Junge und mittelalte Bäume könnten in den nächsten Wochen ein bisschen Wassersupport gebrauchen. Oft kümmern sich die Städte drum, aber manchmal kann man vielleicht auch selber ein bisschen nachhelfen. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team mit allen Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova Update.
Der 11. März 2011. Das ist ein Tag, der vielen von uns wahrscheinlich im Gedächtnis geblieben ist. Es ist der Tag, als es in Fukushima in Japan nach einem schweren Seebeben zu einem riesigen Tsunami kommt. Und das führt im Atomkraftwerk Fukushima, das in der Nähe des Meeres liegt, zum Super-GAU mit Kernschmelzen. Das Ganze ist jetzt mehr als 12 Jahre her und immer noch müssen diese zerstörten Reaktoren mit Wasser gekühlt werden. Und jetzt soll das verstrahlte Kühlwasser erst gefiltert und dann ins Meer geleitet werden. Die Internationale Atomenergiebehörde hat dazu offiziell ihr Okay gegeben. Spreche ich jetzt drüber mit Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Amelie, warum jetzt nach so vielen Jahren dieses Vorhaben?
Weil der AKW-Betreiber TEPCO nach eigenen Angaben einfach nicht mehr weiß, wohin mit diesen riesigen Wassermassen. Das ist so viel Wasser, dass damit 500 olympische Schwimmbecken gefüllt werden könnten. Ja, und deswegen will Japan dieses Kühlwasser jetzt also ins Meer entsorgen. Und die Internationale Atomenergiebehörde, die hat diese Pläne in den letzten 2 Jahren untersucht und den Bericht jetzt an die japanische Regierung übergeben. Der Chef der IAEA, Rafael Grossi, hat dazu heute gesagt:
The plan as it has been proposed and devised.
Das Vorhaben, so wie es uns vorgestellt und entworfen wurde, entspricht den internationalen Sicherheitsstandards.
Grossi und seine Behörde sind der Ansicht, dass verstrahlte Wasser wirke sich nur wenig auf die Umwelt aus, also zum Beispiel auf Meerwasser und Fische.
Wie verstrahlt ist dieses Wasser denn noch, wenn das ins Meer fließt?
Also das verstrahlte Wasser wird 100 Mal in so riesigen Behältern mit Meerwasser verdünnt und anschließend durch einen 1 Kilometer langen Tunnel ins Meer gepumpt. Das Filtersystem kann allerdings einen bestimmten radioaktiven Bestandteil, der nennt sich Tritium, nicht rausfiltern. Und das, was dann am Ende da rauskommt, weist laut diesem Strahlenforscher einer japanischen Uni nur noch eine geringe Tritiumkonzentration auf. Sie betrage nur noch ein 1/40 des nationalen Schwellenwertes.
Andere Atomkraftwerke rund um den Globus entlassen teilweise höhere Konzentrationen in größeren Mengen. So wie ich das sehe, wird das Wasser, das demnächst in Fukushima verklappt wird, sicher nicht gefährlicher sein als anderswo.
Ja, auch der Betreiber TEPCO und die IAEA sagen, dass wegen der Verdünnung des Wassers keine Gefahr besteht. Außerdem sei Tritium in geringen Mengen nicht schädlich für Mensch und Umwelt.
Und diese Argumentation jetzt, überzeugt die alle?
Nee, also die Fischer in Japan, die machen sich echte Sorgen. Sie glauben nämlich, dass sie ihre Fänge dann bald nicht mehr verkauft bekommen. Und auch Japans Nachbarstaaten wie China und Südkorea haben Bedenken. Da gab es auch Proteste von Bürgerinnen und Bürgern. Die südkoreanische Regierung, die macht sich Sorgen um die Gesundheit der Menschen, sagt sie. Und sie hat betont, dass sie am Importverbot für Fischereierzeugnisse aus Japan erstmal festhalten wird auf unbestimmte Zeit. Die EU übrigens, die will diese Beschränkungen bald aufheben. Und die Kritik kommt mit China und Südkorea allerdings genau aus den Ländern, die selbst Tritiumwasser aus ihren Atomkraftwerken ins Meer pumpen. Und zwar viel mehr, als aus Fukushima abgeleitet werden soll. Und der Vollständigkeit halber, das machen übrigens auch noch andere Länder und das schon seit Jahren, zum Beispiel Frankreich.
Wann will denn Japan jetzt damit beginnen, dieses Kühlwasser ins Meer zu leiten?
Das steht noch nicht ganz fest, wahrscheinlich aber im Laufe dieses Sommers. Und bis das ganze bis jetzt schon angesammelte Kühlwasser abgeleitet worden ist, wird es auf jeden Fall Jahrzehnte dauern, wohl so bis zu 40 Jahre.
Japan will Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima im Meer entsorgen. Die Internationale Atomenergiebehörde hat diese Pläne jetzt abgesegnet. Es gibt aber auch Kritik daran. Informationen waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist das Leben einer Katze wert? Es ist eine schwierige Frage, ne? Und diese Frage musste ein Gericht in Paris heute beantworten und dazu ein Urteil fällen. Es geht dabei um einen Unfall, bei dem Anfang des Jahres eine Katze absichtlich oder zumindest fahrlässig von einem Zug überrollt wurde. Und dieser Fall ist in den Medien ziemlich heftig diskutiert worden. Nicht nur in Frankreich, sondern auch bei uns hier in Deutschland. Was da genau passiert ist und wie viel so ein Katzenleben laut Gericht jetzt nun wert ist, das verrät euch jetzt unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner.
Paris im Januar 2023. Am Bahnhof Montparnasse steht eine 15-Jährige mit ihrer Mutter und mit ihrem Kater Neko am Gleis vor dem abfahrbereiten TGV. Die beiden haben Silvester in Paris verbracht und sind jetzt auf dem Heimweg. Und ihre Katze, die ist auf Reisen immer mit dabei. Bevor sie einsteigen, kaufen sich Mutter und Tochter noch eine Pizza, als sich plötzlich der Reißverschluss an Nekos Tasche öffnet. Der Kater springt raus, schaut sich verschreckt im Gedränge um und verschwindet dann unter dem Zug. Die beiden erschrecken natürlich fürchterlich und versuchen, ihren Kater wieder zurückzulocken. Als das aber nicht funktioniert, sagen sie dem Schaffner Bescheid und bitten ihn, mit der Abfahrt doch bitte noch zu warten. Der aber pocht auf die Pünktlichkeit der französischen Bahn, er pfeift, der Zug rollt an und der Kater wird überfahren. Kurz darauf berichten Mutter und Tochter auf Facebook über diesen Fall und gehen damit viral. Zeitungen berichten darüber und sogar der französische Innenminister, der selbst Katzenliebhaber ist, meldet sich zu Wort. Er erklärt vor der Kamera, dass er von dem Vorfall selbst und von dem Verhalten der Bahngesellschaft SNCF geschockt war. Und schließlich landet der Fall vor Gericht. Denn zum einen, mal ganz nüchtern betrachtet, hat die Bahn ja einen Sachwert zerstört.
Also grundsätzlich ist es so, dass Tiere tatsächlich den Sachen zugeordnet werden. Das heißt, wenn es um Schadensersatzansprüche geht, gilt da natürlich, was ist das Tier wert?
Meint Suzanne Bocon. Sie ist Rechtsanwältin und hat sich auf Fälle spezialisiert, in denen Tiere eine Rolle spielen.
Aber inzwischen hat die Rechtsprechung eingesehen, dass natürlich auch ideelle Werte zu berücksichtigen sind. Das heißt, wenn es um Schadensersatz geht, beziehungsweise um Tierarztkosten, ist der Wert des Tieres nicht die Grenze.
Soll heißen, ein Tier ist dann eben doch etwas anderes als ein Stuhl. Wenn es verletzt ist, dann braucht es Hilfe. Und wenn zum Beispiel ein Kaninchen, das beim Züchter 20 Euro gekostet hat, von einem Hund gebissen wird, dann muss es eventuell zum Tierarzt. Und wenn der jetzt, sagen wir mal, 300 Euro verlangt, dann kriegt der Kaninchenbesitzer vom Hundehalter mehr als die 20 Euro Anschaffungswert. Bei dem Fall in Paris ist jetzt aber noch etwas anderes entscheidend. Die Klage kam nämlich nicht nur von den Haltern der Katze selbst, sondern auch von einer Tierschutzorganisation. Die hat die SNCF verklagt wegen, Zitat, schwerer Misshandlung und Grausamkeit, die zum Tod eines Tieres geführt hat. Und darauf steht eine Strafe von bis zu 75.000 Euro oder gar 5 Jahre Haft.
Hier ist der Fall in Paris insofern besonders, als die Gesellschaft informiert wurde, dass sich eben unter dem Zug ein Kätzchen befunden hat und gebeten wurde, doch den Zug nicht weiterfahren zu lassen, um zunächst mal die Katze zu retten. Gegen diese Bitte hat sich die Gesellschaft entschieden und hat den Zug weiterfahren lassen. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum das in Paris nach meinem Dafürhalten mit Recht so hoch pocht, weil hier gezielt und bewusst der Tod dieses Tieres in Kauf genommen wurde.
Heute hat das Gericht nun sein Urteil bekannt gegeben und die SNCF wurde tatsächlich schuldig gesprochen, wegen Fahrlässigkeit. Und jetzt muss sie beiden Klägern jeweils 1.000 Euro Schadenersatz zahlen. Suzanne Bocon meint allerdings, dass Halter von Hunden und Katzen dieses Urteil nicht als Standard nehmen können, falls ihnen mal ein Tier ausbüxt und auf die Gleise gerät.
Also ich denke mal, täglich werden hier auch in Deutschland Hunde und Katzen überfahren. Das ist tragisch, aber führt nicht zu Schadensersatzansprüchen, weil der Halter letztendlich ja billigend in Kauf genommen hat, wenn er eine Freigängerkatze hält oder seinen Hund ableint, dass es zu einem solchen Unglück kommt. Also ich halte das für problematisch, wenn nach einem solchen Tod des eigenen Tieres der Halter versucht, die Deutsche Bahn hier zur Kasse zu bitten. So tragisch der Tod natürlich ist.
Das Risiko liegt dann nämlich eindeutig beim Halter und nicht bei der Bahn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es sieht nicht schön aus, wenn man sich 63 Hotdogs in 10 Minuten reinpfeift. Kann man wirklich nicht sagen.
The final dogs get counted up. Wash it down. Joey Chestnut unofficially. 63 hot dogs in bun. A winner by 20. Title number 15.
Joey Chestnut, bester Wettkampfesser der Welt, gewinnt eigentlich immer das jährliche Hotdog-Wettessen in New York, das am 4. Juli immer stattfindet, also heute. Und wir fragen uns, was mit unserem Magen eigentlich passiert, wenn er immer voller, voller und voller wird. Habe ich drüber gesprochen mit Gero Moog, er ist Gastroenterologe in Kassel. Und ich wollte von ihm wissen, was das denn mit unserem Magen macht, wenn wir den wirklich dermaßen vollstopfen.
Das ist in der Tat wirklich dramatisch viel. Aber grundsätzlich muss man sagen, kommt es an sich auch bei solchen Exzessen nicht zu einer Perforation. Perforation auf Deutsch gesagt heißt, dass der Magen reißt. Mhm. Das könnte theoretisch natürlich auch passieren. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Zeit an und natürlich auf die Vordehnung des Magens. Das heißt also, was schon vorher an solchen, sag ich mal, Exzessen stattgefunden hat, dann ist so ein Magen natürlich, sag ich mal, dehnungsfähiger, als wenn Sie jetzt sowas noch nie gemacht haben. Sie würden es auch aufgrund des dann sehr schnell eintretenden Sättigungsgefühls wahrscheinlich gar nicht schaffen, auch nur, sag ich mal, ein Viertel der Menge zu essen.
Und wenn Sie sagen Dehnung, also leiert so ein Magen auch irgendwann aus, wenn man das immer wieder macht, so viel zu essen?
Ja, es ist ja ein muskuläres Hohlorgan, das muss man sich immer vorstellen, das heißt ein Muskel. Und einen Muskel kann man natürlich dehnen, ja, das ist möglich, das weiß man ja auch aus dem Sport. Aber der hat schon die Fähigkeit, sich wieder zu rekontrahieren, das heißt, er wird nicht dauerhaft dann wie so ein Sack ausgeleiert bleiben. Aber natürlich überlisten Sie oder übertünchen Sie Ihr Sättigungsgefühl. Und dieser Mechanismus führt natürlich schon dazu, dass solche Leute, die das regelmäßig machen, auch gar kein Sättigungsgefühl mehr haben durch die Magendehnung. Das ist in der Tat dann das Problem.
Einem anderen Wettesser, dem Japaner Takeru Kobayashi, dem wird nachgesagt, er macht ganz viel Sport, damit er ja kein Bauchfett ansetzt. Und dann habe sein Magen mehr Platz, sich auszudehnen. Halten Sie das für plausibel?
Das ist wahrscheinlich sogar anatomisch nicht falsch. Also wir wissen ja, dass die etwas übergewichtigen oder stark übergewichtigen Menschen vor allen Dingen extrem viel intraabdominelles, also im Bauch, in der Bauchhöhle befindliches Fett haben. Und das behindert natürlich den Magen in der Dehnung. Das kann man sich gut vorstellen. Und wenn Sie ein sehr schlanker Mensch sind, das erleben wir auch häufig bei endoskopischen Untersuchungen, dass dann auch die Bauchorgane sehr variabel sich in der Bauchhöhle hin und her schieben lassen, Das kann durchaus einen Vorteil darstellen.
Aber wir, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, so ein Magen erholt sich auch wieder, wenn man den immer wieder so dehnt. Das heißt, das ist jetzt dann nicht für immer so, dass der dann
Nein, das nicht. Aber wie gesagt, das Sättigungsgefühl wird bei diesen Menschen nicht mehr da sein. Das Sättigungsgefühl speist sich aus verschiedenen Dingen. Aber ein Teil ist eben diese Magendehnung, die normal, wenn man also ein normaler Mensch ist, der solche Exzesse halt nicht macht, dazu führt, dass man sagt, oh, jetzt habe ich auch einen vollen Magen, jetzt kann ich nicht weiter essen. Und das führt ja dazu, dass wie im alten Rom, wo die Leute sich dann mit verschiedenen Methoden dann zum Erbrechen geführt haben, um dann sozusagen weiter essen zu können. Das ist das normale Gefühl. Also wenn man das nicht regelmäßig macht, hat man durch Dehnung des Magens relativ schnell ein Sättigungsgefühl.
Sagt Gastroenterologe Gero Moog aus Kassel. Der Rekord von Joey Chestnut liegt übrigens bei 73 Hotdogs. Und bei den Frauen ist Rekordhalterin Miki Sudo mit 48,5 Hotdogs. Also auch ziemlich stabil. Aber wir halten uns da schön raus.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.